Herzlich willkommen zu Regulation First. Hier findest du alltagstaugliches Nervensystemwissen als Weg zu mehr Selbstregulation und Milde mit dir.
Ich bin Kathi Bonet, Traumatherapeutin und arbeite seit vielen Jahren mit Selbstregulation und Nervensystemwissen.
Und ich bin Marta Pani, ich bin Ergotherapeutin und stelle hier Fragen aus dem Alltag, die euch und mich bewegen.
Gemeinsam sprechen wir darüber, wie Nervensystemwissen helfen kann, dich selbst besser zu verstehen und milder mit dir umzugehen. Schön, dass du da bist.
Hallo Kathi, schön dich zu sehen.
Hallo Marta, schön dich zu sehen und hallo an dich auf der anderen Seite des Kopfhörers. Schön, dass du da bist.
Ja, und ich freue mich sehr, dass wir heute über ein total spannendes Thema reden werden, nämlich über das Thema Grenzen und die Frage, wieso ist es eigentlich so schwer, Nein zu sagen? Dabei werden wir uns auch ein bisschen mit dem Unterwerfungsimpuls, also People-Pleasing, beschäftigen. Und das ist ein Thema, dem ich mich durchaus nahe fühle und wo ich einfach sehr neugierig bin auf unser Gespräch heute. Aber wie immer starten wir mit Regulation first. Kathi, hast du eine kurze Regulationsübung für uns, die du anleiten magst?
Klaro. Und heute eine, die auch gleich mit dem Thema Grenzen zu tun hat. Also, du kannst die Übung im Sitzen, im Stehen, im Liegen machen, wie es gerade passt. Du kannst die Augen geöffnet halten, aber auch schließen, so wie es sich für dich angenehm anfühlt. Und dann lade ich dich ein, einmal mit deiner einen Hand deinen Arm auf der anderen Seite abzuklopfen und schön an der Außenseite und an der Innenseite. Und anstatt klopfen kannst du aber auch alternativ so reiben, dass du wirklich so deine Hautgrenze, deine Körpergrenze, da hört mein Körper auf, dass du dir diese ein bisschen bewusster machst, und zwar über so einen ganz körperlichen Zugang. Du kannst dann auch über andere Teile deines Körpers gehen, kannst zum anderen Arm rüber wechseln, die Hand wechseln und dort entweder klopfen oder so ein bisschen drücken, streichen, ganz bewusst vielleicht an deinen Händen, an deinen Fingern. Da höre ich auf. Dazwischen, zwischen den Fingern, da ist eine Lücke, da bin ich gar nicht. Und da ist die Haut, die uns körperlich begrenzt. Das ist meine Hand. Die gehört zu mir. Kannst du dir sagen, kannst du deine Hand so richtig anschauen und sie gleichzeitig anfassen? Das ist meine Hand, die gehört zu mir. Das ist mein Arm, kannst ihn anfassen. Und der gehört zu mir. Das Gleiche kannst du mit den Beinen machen, kannst deine Beine drücken, kannst klopfen, kannst entlang streichen und dir auch dort bewusst machen, dass das dein Bein ist. Das gehört zu dir. Und auch dort hast du eine Grenze. Und wenn du die Übung selbst für dich machst, dann kannst du die natürlich so lange machen, wie es für dich angenehm ist. Und für den Moment hier mag ich dich einladen, dich jetzt mit diesem Gefühl mal bei dir im Raum umzuschauen. Und dann merke ich direkt, wie bei mir so ein tiefer Atemzug automatisch kommt. Und ich noch ein bisschen mehr präsent bin. Wir können starten, Marta.
Ja, vielen Dank. Dann würde ich direkt mit unserer Hauptfrage quasi starten, nämlich, wieso ist es eigentlich so schwierig, Nein zu sagen?
Also für viele Menschen ist das schwierig. Manchen fällt das irgendwie gar nicht so schwer, aber bei mir in der Praxis tauchen natürlich meistens die Menschen auf, denen das schwerer fällt. Und wahrscheinlich kennen alle Momente, in denen es schwerer fällt. Und da gibt's total viele Gründe. Und eine der Ursachen ist tatsächlich dass wir ganz oft Angst haben, was geschieht, wenn wir Nein sagen, also die Folgen unseres Nein-Sagens. Was macht das mit dem Gegenüber? Ist unser Gegenüber dann irgendwie sauer oder werden wir abgelehnt? Wird die Bindung unterbrochen? Werden wir ausgeschlossen? Also da steckt ganz oft so eine Sorge dahinter, eine Angst dahinter, dass die Reaktion unseres Gegenübers eben nicht ist, oh super, stimmt, du hast ja recht, finde ich toll, dass du Nein sagst. Ja, das ist ja eher selten die Reaktion, also ich kenne das durchaus schon, aber ganz oft erleben wir ja eine andere Reaktion, ja, Nein ist ganz oft, ja, da hat uns jemand was gefragt, die Person möchte irgendwas, da gibt es ein Bedürfnis oder es gibt eine Anforderung an uns und wir sagen, nee, kann, will ich gerade nicht machen. Und das hat ja oft was mit einer Enttäuschung im Gegenüber zu tun und ja, haben wir ein Vertrauen da rein, dass das Gegenüber mit dieser Enttäuschung umgehen kann, kann die das halten. Oder was geschieht, wenn die Person gegenüber eine Ablehnung in Anführungszeichen bekommt? Weil das ja, Nein ist ja oft gar keine Ablehnung, die wir aussprechen, sondern ja eher ein Ja zu uns selbst. Mhm. Aber diese Sorge, was dann im Gegenüber geschieht, die hindert uns manchmal daran, es auszuprobieren oder es zu machen.
Mhm. Ja, und also ich kenne das auch von mir, auf jeden Fall. Und dass es manchmal ja wie automatisch schon das Ja gibt. Also dass es das in unterschiedlichen Abstufen gibt zwischen, ich nehme mir vor, heute sage ich aber wirklich Nein und höre mir zu, wie ich Ja sage. Oder dass ich gar nicht spüre, dass da eigentlich ein Nein wäre, sondern in der Situation auch so mit der Aufmerksamkeit vielleicht beim anderen und was hier erwartet wird bin, dass ich dann überhaupt erst, wenn ich später in Ruhe zu Hause sitze, merke, oh Mann, was habe ich denn da eigentlich jetzt gerade zugesagt? Das möchte ich doch gar nicht. So. Mhm.
Ja. Ja, und das ist total spannend, was du sagst, ne, dass man sich selber dabei so zuguckt. Und da wird nochmal deutlich, dass das eben keine bewusste mentale Entscheidung manchmal ist. Also wenn ich außerhalb der Situation bin, dann bin ich so ganz klar, nee, heute sage ich Nein. Und das ist auch total logisch, ne? Das wäre total blöde, wenn ich jetzt hier ein Ja sage, dann komme ich voll in die Bredouille oder ich gehe über meine Grenzen, ich gehe über meine Kräfte hinaus. Und dann, oh, scheiße, es ist schon wieder passiert. Und da wird so sichtbar, dass das im Nervensystem liegt, dass das einen unterbewussten Anteil hat und dass der Körper, ja, diese 80%, die vom Vagusnerv, also 80% des Vagusnerves haben die Richtung von den Organen und Muskeln zum Gehirn und 20% gehen vom Gehirn zum Körper, also zu den Muskeln, zu den Organen. Das heißt, wenn mein Kopf sagt, Kathi, heute sagst du Nein, heute sagst du Nein, und der ganze Körper aber sagt, auf gar keinen Fall sage ich heute Nein, hinterher passiert was Schlimmes, hinterher werde ich dann nicht mehr gebucht oder ich werde ausgeschlossen aus der Gruppe oder die Freundschaft wird mir gekündigt oder die Person trennt sich von mir oder was auch immer. Und der Körper geht in so einen Stresszustand, dann ist das oft viel, viel stärker. Und so wie du es jetzt gerade beschrieben hast, da hast du ja immerhin noch den Anteil gehabt, der dich dabei beobachtet, also dass du es merkst. Und in der Praxis habe ich manchmal KlientInnen, die merken, dass erst sehr, sehr viel später, dass sie in so einem Unterwerfungsimpuls waren, dass sie in so einem People-Pleasing-Modus waren, wo sie halt eigentlich Nein sagen wollten und aber gar nicht gemerkt haben, dass sie aus Angst, und sei es aus einer realen Angst oder auch aus einer alten Angst, doch Ja gesagt haben. Und dieses Nein innerlich und dachten, ne, oh ja, ich bin so großzügig und ich bin so, ach, ich, ne, das war eine freie Entscheidung von mir. Und später meldet sich dann der Körper aber manchmal und rebelliert dagegen, weil er eigentlich Nein sagen wollte. Und das ist dann manchmal total spannend, dahin zu gucken. Und das Spannendste ist wirklich zu bemerken, krass, da hat wirklich was in mir Ja gesagt und ich habe gedacht, ich meine das auch so. Doch darunter lag ganz tief etwas, was eigentlich Nein sagen wollte. Und da dran zu kommen, das ist manchmal gar nicht so einfach.
Wie ist denn deine Erfahrung? Was ist denn ein Weg, um da dran zu kommen? Weil wenn ich ja wirklich diese Überzeugung in mir habe, oh nee, ich bin einfach ein Mensch, der sagt gerne ja und der ist gerne für alle anderen da. Und das hat ja oft auch was mit einem Selbstbild, das man irgendwie entwickelt hat, zu tun. Das heißt, ich glaube, da ist es gar nicht so leicht, oft überhaupt diesen Schwenk zu bekommen auf eine andere Perspektive und mehr mich und meine Bedürfnisse auch zu spüren.
Total, vor allem, weil es ja gesellschaftlich so anerkannt ist, ne? Also so altruistisch zu sein und die helfende Person zu sein und was zu geben. Es wird, boah, ne, du engagierst dich ehrenamtlich und du machst hier und boah, du bist Elternpflegschaft und du bist im Vorstand von einer NGO, von einem Verein. Du machst dies noch, du backst hier auf dem Stadtfest immer einen Kuchen. Also all diese Dinge. Und ich meine, ohne diese Menschen, die das machen, würde die Gesellschaft ja tatsächlich zusammenbrechen. Also unsere Gesellschaft fußt ja im Grunde eigentlich auf diesem Unterwerfungsimpuls, dass Menschen auch über ihre Kräfte hinaus ja Dinge tun, die der Menschheit, die den Menschen der Gesellschaft dienen und hilfreich sind. Also es gibt einmal wirklich diese soziale Anerkennung darüber. Und auch das gesellschaftliche Gewachsensein, ne? Also auch Care-Arbeit, also Elternschaft, also finde ich, gehört da ja auch irgendwie mit rein, dass diese Erwartungen der Gesellschaft, vor allem dann auch an Frauen, was Frauen zu tun haben und das, was sich schickt und was sich nicht schickt und so. Also einmal diese gesellschaftliche Anerkennung für über die eigenen Grenzen gehen und Ja sagen, die gesellschaftliche Anforderung und Erwartung aber auch, eben über die eigenen Grenzen zu gehen und Ja zu sagen, das finde ich ist ganz schön schwer zu überwinden. Also selbst wenn man gar keine schlechten Erfahrungen gemacht hat, gibt es das in unserer Gesellschaft. Und wenn es dann noch dazu kommt, dass man in der Vergangenheit wirklich negative Erfahrungen gemacht hat, dass ein Nein mit schlimmen Konsequenzen irgendwie verbunden war, sei es, dass man wirklich ausgeschlossen wurde, dass man als Kind Liebesentzug bekommen hat oder die Liebe der Eltern nicht mehr bekommen hat, Gefahr laufen musste, dass man ja wirklich einfach ausgeschlossen wird, dass man nicht mehr zur Peergruppe gehört. Ne? Mach das mit, sonst. Mhm. Ne? Sag ja, sonst. Wenn du das nicht machst, dann. Ne? Diese Wenn-Dann-Geschichten, die machen ja einen enormen Druck und dieses Bedürfnis nach Bindung, je jünger man ist, desto wichtiger ist das, also desto größer ist das und desto weniger können wir es uns erlauben, diese Bindung zu verlieren.
Ja, und das ist ja manchmal auch tatsächlich nochmal ein ganzes Stück subtiler, also so wie du das auch schon mit dem Liebesentzug angesprochen hast, dass man als Kind ja auch sehr genau spürt, wie reagiert meine Bezugsperson darauf, wenn ich meine Grenzen zeige und äußere. Und was bringt das auch vielleicht an Stress in die Beziehung oder an Stress in der Bezugsperson und an Unruhe, sodass ich dann vielleicht, ohne das jemals kognitiv überlegt zu haben, weil solche Überlegungen habe ich ja in einem Kindesalter einfach noch nicht, dass ich einfach wirklich ganz, ganz tief spürend die Rückmeldung bekomme, es ist nicht gut für mich, meine Grenzen zu äußern. Da ist es nicht mehr so sicher, wie es davor war, oder es fühlt sich zumindest nicht mehr so eng an wie vorher und irgendwas wird so einfach ein bisschen nicht mehr so fein, wie es war, bevor ich das gemacht habe.
Ja, oder alleine dieses, ne, gib Tante sowieso oder Onkel sowieso ein Küsschen, sonst sind die ganz traurig. Ja, also dieses moralische, natürlich will kein Kind, dass irgendjemand traurig ist, und wenn einem das aber so, du bist dann schuld, dass die traurig sind, also gib denen ein Küsschen, egal ob du es willst oder nicht. Also ich meine, das ist der Boden, und ich sag's mal hier so ganz drastisch, ne, für sexualisierte Gewalt. Also wenn da gesagt wird, da ist eine erwachsene Person und einfach weil sie Erwachsene sind, können sie das einfordern. Also da ist so eine Form von Adultismus. Und du bist schuld, wenn es denen nicht gut geht. Da wird einfach Druck, moralischer Druck auf dieses Kind ausgeübt und gesagt, dein Bedürfnis zählt da nicht. Das Bedürfnis der Erwachsenen ist da wichtiger. Und das ist der Boden für sexualisierte Übergriffe.
Ja, das ist was, das glaube ich einfach, also das sind ja noch viele Schritte dann in Richtung eines Übergriffes, aber ja, einfach diese Haltung ist was, wo ich den Eindruck habe, dass das sehr viel unreflektiert einfach da war und zum Teil auch noch da ist, weil es einfach so auf so einem gewohnten Boden stattfindet, dass man als Kind da einfach zurücksteckt und da ist ja jetzt nichts Schlimmes dabei und genau, also aus der Perspektive eben der anderen Person und nicht, was ist eigentlich das Bedürfnis auf der Kindesseite gerade?
Ja. Ja. Ja, und auch diese Suggerierung, die erwachsene Person, die das Nein bekommt, ist nicht in der Lage, mit der Traurigkeit umzugehen. Mhm. Ja. Und wenn einem das, also man ist ja ein paar Jahre lang Kind und in diesen Abhängigkeitsverhältnissen. Und wenn man das mal einmal hört, okay. Aber wenn man das ständig zum Beispiel hört, dann ist das ein Muster, was sich internalisiert, was wir wirklich anfangen zu glauben. Ja, meine Gefühle, meine Grenzen sind eigentlich egal, aber das Gefühl von anderen Personen darf ich nicht verletzen. Und ich muss dafür über meine Grenzen drüber gehen. Und ich glaube, weil wir bei der Frage waren, was kann man da tun, um da rauszukommen, ich glaube, es ist erst einmal wichtig, sich dieser Mechanismen bewusst zu werden. Was bringt mich eigentlich dazu? Was macht mir Angst, wenn ich Nein sage? Was würde geschehen, wenn ich Nein sage? Und was wäre, wenn es komplett sicher wäre? Ich frage mich, was anders wäre, wenn mein Gegenüber tatsächlich sagen würde, ha, okay, stimmt, du hast Bedürfnisse und es ist okay, dass du Nein sagst. Ich find's ein bisschen doof, weil ich mir was gewünscht habe, aber damit komme ich klar. Ich komme damit klar mit meinem Frust zum Beispiel. Und wenn ich, ne, und alleine in diesem Gedankenspiel, also das machen wir ganz häufig in der Therapie, dass ich mich frage, ja, was wäre anders, wenn? Wenn dann Gegenüber wäre. Und natürlich ist das auch jetzt nicht mit einem Schnips dann irgendwie, ne, sind diese ganzen jahrzehntelang gebahnten neuronalen Bahnen, sind nicht mit einem Mal irgendwie überschrieben. Doch das ist wirklich so ein Anfang und diese, also es braucht da ganz viele Erfahrungen. Es geht auf jeden Fall ganz, also einmal ist es das Wissen. Das ist für mich ganz oft so der erste Schritt da irgendwie hin, dass einem das überhaupt mal jemand sagt. Ja, also du sagst oft ja, obwohl du nein meinst, weil du Angst vor der Reaktion zum Beispiel des Gegenübers hast und du dich dann unterwirfst. Ja, du dann dafür sorgst, dass das Gegenüber durch Verändern deiner Haltung, also dann sagst du eben doch ja, damit verhinderst du, dass dein Gegenüber sauer wird, verletzt ist oder sonst irgendwas und die Person dir freundlich gesonnen bleibt. Ja, das ist ja der Unterwerfungsimpuls. Und wenn wir uns den Unterwerfungsimpuls mal so ein bisschen aus Nervensystemperspektive anschauen, da können wir sehen, ne, angenommen, ich will jetzt Nein sagen. Ne, ich will jetzt zu dir Nein sagen. Nein, Martha, wir machen jetzt keine weitere Podcast-Folge. Ja, und Nein hat immer auch so einen Sympathikotonenanteil. Da ist immer ein bisschen Mobilisierung, ein bisschen Sympathikus mit dabei. Und dann kommt aber meine Angst, oh Gott, wenn ich Martha jetzt sage, dass ich das nicht mehr weitermachen will, dann ist Martha ganz traurig und dann, weißt du nicht, macht die ganz schlimme Sachen, dann will die nie wieder was mit mir zu tun haben oder erzählt böse Sachen über mich oder so. Who knows? Also wenn du Martha jetzt sehen könntest, Martha hat so ein freundliches, die ist so ein freundliches Wesen und so, hat so ein freundliches Gesicht. Ne? Das ist jetzt wirklich sehr schwer, sich das fiktiv vorzustellen.
Ja, die Martha hat einen so gut ausgeprägten Unterwerfungsimpuls. Das sind Gedanken, die sehr lange brauchen würden, bis sie auftauchen würden, ja. Und auch ein paar Grundwerte, die dem entgegensprechen.
Aber angenommen, Martha wäre so eine, die mir Angst machen würde, Nein zu sagen. Und dann würde in mir der dorsale Vagus kommen und dieses Nein den Sympathikus hemmen. Also, ne, also wenn man jetzt mein Video sehen könnte, da kommt so die Faust, die sagt Nein. Und dann kommt meine andere Hand mit der flachen Hand und bremst so diese Faust und sagt, nö, das lassen wir mal lieber. Und gleichzeitig kommt der ventrale Vagus, der unser soziales Kontaktsystem, und lächelt Martha an und sagt, na klaro, machen wir das weiter. Hauptsache, du bist wieder lieb und nett mit mir und bist mir nicht böse. Ja, also das funktioniert da eigentlich, geschieht da im Nervensystem. Also da ist gleichzeitig Gaspedal und Bremse und gelächelt wird. Aber eben nicht in einem Zustand von Sicherheit, sondern in einem Zustand von Angst, also Gefahrenvermeidung. Wir versuchen, Gefahr zu vermeiden. Wir versuchen zu beschwichtigen, wir versuchen, unser Gegenüber gut zu stimmen, damit unser Gegenüber uns nicht gefährlich werden kann.
Das ist was, was ich von dir nämlich zum ersten Mal in dieser Form so gehört habe und bei mir zu ganz viel Verständnis von mir und auch einer, also dass es mir leichter fällt, da freundlich mit mir zu sein, mit dem, dass das einfach ein schwieriges Thema ist. Nämlich, dass ja dann eben, man hat den sozialen Vagus noch zur Verfügung, man lächelt, man ist freundlich, aber er geht nur nach außen. Also er spürt, also es hört ja wirklich auf einer autonomen Ebene auf, dass ich meine eigenen Bedürfnisse noch wirklich wahrnehmen und spüren kann, weil eben diese Bremse ausmacht, dass ich nur mal das nach außen nutze, um zu schauen, dass ich mir meine Umwelt damit sicher gestalte. Und ich finde, das ist einfach was, das so entlastend ist. Also ich meine, auf der einen Seite ist es auch sehr frustrierend, manchmal einfach zu merken, wie tief das dann mitunter verankert ist. Aber auf der anderen Seite finde ich es einfach auch super entlastend zu wissen, boah, da gibt's wirklich ganz, ganz starke autonome Muster, die früher das Überleben gesichert haben auf dieser Art. Eben, wenn man zum Beispiel mit einem Elternteil aufgewachsen ist, das je zornig war oder wo man einfach wusste, es ist wichtig auszugleichen und aufzupassen, dass man hier einigermaßen friedlich alles hält und dass das einfach so tief gebahnt ist, dass man dann auch als Erwachsener, selbst wenn man dann merkt, hey, ich hätte da eigentlich Grenzen und würde da gerne was anders machen, dass ich finde, dass das wirklich eben so diese Milde ausmacht, zu verstehen, wie tief das verankert ist und dass es einfach super wichtig ist, dann eher zu schauen, wie kann ich mir mehr Sicherheit schaffen in meinen jetzigen Beziehungen und da auch immer wieder so ein bisschen ein Update machen. Und aber zu wissen, das ist nicht, weil ich einfach irgendwie doof bin oder unfähig bin, was ja in den allermeisten Fällen auch nicht der Fall ist, wenn man solche Gedanken hat, sondern es gibt einfach wirklich eine handfeste Erklärung dafür.
Und das ist total wichtig, was du sagst. Das ist ein Überlebensimpuls und der war total wichtig zu einer bestimmten Zeit. Ja, der hat manchen Kindern wahrscheinlich wirklich auch das Überleben gerettet und die Situation irgendwie aushaltbar gemacht. Also das war ein total kluger Move des Nervensystems, so zu reagieren. Also das darf man einfach nie vergessen, dass das wirklich ein total kluger Zug des Nervensystems war, um zu überleben, der natürlich seinen Preis hat. Das wollen wir gar nicht in Frage stellen. Und gleichzeitig sind wir beide jetzt hier zum Beispiel erwachsen und die Situation von damals existiert gar nicht mehr. Ja, wir sind einfach auch nicht mehr die kleinen Kinder und gar nicht mehr so abhängig von diesen Erwachsenen, die damals vielleicht dafür gesorgt haben, dass wir in dieser Abhängigkeit waren. Und unser Nervensystem weiß das aber noch nicht. Ja, und da braucht es wie so ein Update. Also als würde da immer wieder so ein Anteil sagen, du bist auf das Gegenüber angewiesen, sonst kannst du nicht überleben. Mhm. Und das mal anfangen zu hinterfragen, bin ich wirklich darauf angewiesen, dass, ja, und seien es auch die Eltern, ne? Werde ich sterben, wenn meine Eltern sauer auf mich sind und den Kontakt meinetwegen schlimmstenfalls auch abbrechen oder sowas? Das sind alles keine angenehmen Dinge, aber unser Körper denkt ganz oft, dass wir dann sterben werden, was früher gestimmt hätte. Und heute aber vielleicht nicht mehr. Und heute haben wir andere Kompetenzen, andere Fähigkeiten. Wir sind größer, wir sind stärker, wir sind erfahrener. Wir haben schon Herausforderungen gemeistert. Wir haben eine gewisse Resilienz vielleicht aufgebaut. Und können da quasi das Nervensystem so ein bisschen updaten. Und gleichzeitig ist das ein langer Prozess. Also das, was du gerade erzählt hast, das war einem das ja immer noch passiert. Also ich habe letztes Jahr mein Buch Nervenstark verbunden geschrieben. Und während ich das Kapitel über den Unterwerfungsimpuls geschrieben habe, war ich genau in so einer Situation, dass ich im Nachhinein gemerkt habe, oh, voll Unterwerfungsimpuls, ja. Während ich darüber geschrieben habe, war ich in einer Situation, in der ich mich quasi unterworfen habe, es nicht gemerkt habe, erst circa ein halbes Jahr später. dass ich da in so einem Muster gelandet bin, wo ich dachte, alter Verwalter. Ja, ich mache so viel, ich habe 20 Jahre Traumatherapie selbst für mich gemacht, ja, also eigene private Therapie. Habe gerade ein Buch geschrieben, wo ein großes Kapitel über den Unterwerfungsimpuls da war. Und während ich dieses Kapitel geschrieben habe, rutsche ich selber da rein. Ja, und da, also es war, für den Moment war das total schmerzhaft, das zu erkennen. Und dann musste ich auch einfach echt schmunzeln und dachte, ja, so ist das Nervensystem. Und so tief sitzt die Scheiße
manchmal. Ja, total. Also ich finde, man muss so wirklich einfach auch wie, also Respekt haben vor der Biologie, der man letzten Endes ein Stück weit unterworfen ist. Also Überlebenssicherung steht einfach deutlich vor Kognition. Und damit ist einfach, wenn unser Nervensystem glaubt, das sichert unser Überleben, dann hat das gezogen. Und ja, mitunter auch so, dass man selber gar nicht mitbekommt.
Düdüm, kurze Unterbrechung. Es folgt eine kurze Werbung für mehr Regulation in deinem Alltag. Der Mitgliederbereich nervenstark verbunden, Level 1 bis 3. Ein Mitgliederbereich für Menschen, die viel geben, fein wahrnehmen und wissen, dass Entwicklung nicht linear verläuft. Und ich frage mich, was es für dich verändern könnte, wenn du nicht funktionieren müsstest, sondern dort einsteigen darfst, wo dein Nervensystem gerade steht. Du beginnst mit einfachen, nervenstarken Tools in Level 1. Oder du vertiefst dein Verständnis in Level 2, nervenstark verstehen. Oder du gehst in Level 3, nervenstark verkörpern, wenn du Wissen in den Körper bringen möchtest. Du entscheidest nach Ressourcen, Tempo und Bedarf. Weil dein Nervensystem es liebt, wenn du beginnst, dich um dich zu kümmern und dran bleibst. Alle Infos dazu findest du in den Shownotes. Tudum! Ende der Werbung.
Und gleichzeitig finde ich es aber auch total spannend, dass das einfach auch bedeutet, man hat so viele Möglichkeiten, sich immer wieder selber nochmal ein Stückchen mehr kennenzulernen und ein Stückchen besser zu verstehen, wow, was geht denn da in mir eigentlich ab und wie ticke ich denn da eigentlich? Also ich finde es auch, also bei aller Frustration, die es manchmal auch auslösen kann, zu merken, oh Mann, wieder und wieder und wieder. Aber trotzdem ist es auch einfach total spannend, so Stückchen für Stückchen das zu entknoten und zu merken. Und ja, so wie du das beschrieben hast, auch in einer der ersten Folgen mit dem Dschungelpfad, wo man so ein kleines bisschen Pfad markiert und vorbeiläuft und irgendwie so ganz, ganz langsam diesen Pfad ausbaut und weiter vorbeiläuft und irgendwann ab und an mal es schafft, in einer guten Situation den neuen Pfad zu nehmen. Also ich finde, das ist schon richtig cool, auch zu merken, was trotzdem, trotz aller Herausforderungen, die die Biologie da mit sich bringt, einfach auch an Möglichkeiten drin liegt, sie zu verstehen und sich damit zu beschäftigen. Absolut. Und sich auch Unterstützung zu holen.
Absolut. Und in der Praxis ist es dann ganz oft, dass wir merken, was weiß ich, da ist eine Person lange in einer ungesunden Beziehung vielleicht einfach drin geblieben, ne? Eben aus genau diesen Gründen, weil sie nicht geschafft hat, Nein zu sagen, auch gegenüber abwertendem Verhalten oder was auch immer. Und dann hat sie es irgendwann geschafft, nach manchmal ja Jahrzehnten aus dieser Beziehung vielleicht rauszukommen, was nicht einfach manchmal ist. Und dann landet die Person vielleicht nochmal in einer Beziehung und wieder in so einer ungesunden Beziehung. Und dieses Mal merkt sie es aber vielleicht nach 2 Jahren schon oder dann irgendwann bei der nächsten vielleicht nach ein paar Monaten. Und irgendwann merkt sie die ersten Anzeichen, bevor sie diese Beziehung eingeht. Mhm. Ja, also das ist ja auch ein Prozess. Also, und man sieht diesen Fortschritt dann irgendwann. Und ich finde, das ist wichtig, den zu bemerken. Mhm. Also, dass man zwischendurch merkt, ach Mist, ich bin immer noch, er ist immer noch da, der Unterwerfungsimpuls. Doch, ich komme ihm mehr und mehr auf die Schliche und ich lerne mehr und mehr die Red Flags und Green Flags zu unterscheiden und für mich einzustehen sozusagen. Mhm. Und das kann man tatsächlich schon mit Kindern natürlich, ne? Wenn wir Kinder begleiten, können wir denen dann natürlich erstens ein gutes Vorbild sein, also dass wir als Erwachsene ab und an Nein sagen. Und auch wenn das vielleicht unangenehme Folgen fürs Gegenüber hat und sagen, ja, ich kann verstehen, dass du das doof findest, doch an der Stelle muss ich für mich sorgen. Und natürlich auch den Kindern gegenüber. Und das sehe ich zum Beispiel auch, ich arbeite ja in der Praxis viel mit Familien. Und ganz oft ist es, oder nicht ganz oft, aber es taucht immer wieder auf, dass Eltern versuchen, ihrem Kind Grenzen zu setzen. Und dann wird das Kind sauer auf die Eltern. Und dann, ich sage mal in Anführungszeichen, knicken die Eltern ein. Und erlauben dann doch, was weiß ich, Medienzeit, Süßigkeiten, was auch immer gerade gewünscht wurde. Weil sie eben auch aus diesem Grund, ne, sie können die Wut, die Frustration im Gegenüber, bei ihrem Kind, nicht ertragen. Das macht so Stress in ihnen, dass sie dann lieber ja sagen, okay, iss, mach, guck, Fernsehen, Social Media oder was auch immer, damit bloß dieses schlimme Gefühl ausgeht, weil sie die Frustration ihres Kindes nicht halten können, nicht ertragen können. Und das ist ein wichtiger Punkt. Und das ist die Stelle, an der ich nicht mit den Kindern arbeite, sondern mit den Eltern. Ja, dass wir da wirklich gucken, was brauchst du, um diese Frustration halten und begleiten zu können und zu sagen, hey, ich sehe, dass du frustriert bist. Kann ich total verstehen. Ich kann mir vorstellen, ne, wenn du jetzt nach dem Abendessen noch irgendwie Schokolade haben willst und ich das nicht erlaube, ist das richtig. Ja, kann ich voll verstehen. Und gleichzeitig bleibe ich bei meiner Entscheidung. Und du darfst sauer darüber sein. Es ist okay, sauer zu sein. Es ist sicher, sauer zu sein. Es ist sicher, wütend zu sein. Das ist ja die wichtige Botschaft eigentlich dabei, die wir dann tatsächlich manchmal nicht gelernt haben. Ne? Es ist eben nicht sicher, Nein zu sagen. Es ist nicht sicher, wütend zu sein und etwas abzulehnen, weil wir dann vielleicht einen oben drüber bekommen haben oder Androhung von Liebesentzug oder sonst irgendwas. Aber das können wir mit unseren Kindern anders machen. Dafür ist es aber wichtig, dass wir bei uns gucken, kann ich das überhaupt? Kann ich mein Kind durch den Frust begleiten oder wird da mein eigenes Altes angetriggert?
Und auch zu sehen, also ich finde das, was du gerade jetzt gesagt hast, ist ja auch, was das helfen kann, deine eine Freundlichkeit mit sich zu haben, wenn man einfach sieht, okay, ja, das hat einfach einen Zusammenhang mit meiner Geschichte. Und gleichzeitig ist es aber eine total wichtige Fähigkeit, Nein zu sagen, gerade auch als Eltern, aber insgesamt als Erwachsene einfach, als erwachsene Person. Und wenn man merkt, dass man da einfach ein Thema damit hat, dann auch zu schauen, wie kann ich mir denn da vielleicht Unterstützung holen? Weil ich glaube, das ist das, was schon auch wichtig ist, und das kam jetzt ja auch mehrfach vor hier, dass es einfach eine Möglichkeit gibt, sich damit zu beschäftigen und da Schrittchen für Schrittchen auch neue Erfahrungen zu machen und eben zu schauen, okay, kann ich ein Stückchen Frustration aushalten und atmen und den Körper spüren und merken, es passiert nichts. Nichts außer, dass die Person jetzt wütend ist. Aber sonst, wenn ich das schaffe zu halten, ist nichts anderes Schlimmes passiert. So. Und diese Erfahrung zu wiederholen und zu wiederholen und sich da wirklich auf den Weg zu machen. Weil du hast, also ich glaube, ich kenne das auch von dir, den Titel von Nora Imlaus Buch, Deine Grenze ist mein Halt. Und das fand ich, also hat mich total berührt, wie ich das gehört habe zum ersten Mal. Weil das ja wirklich stimmt. Also die Grenzen sind jetzt in der Elternrolle das, was den Kindern auch Halt gibt.
Halt und Orientierung geben Grenzen einfach auch, ne? Also wenn das so ganz grenzenlos ist, dann verlieren Kinder, also die haben einfach diesen Weitblick noch nicht. Also wir alle brauchen Orientierung und den haben wir mit gesunden Grenzen. Die dürfen natürlich, ne, die dürfen nicht zu hart sein. Klar müssen wir irgendwo mal Ausnahmen irgendwie machen und gleichzeitig müssen sie vorhersagbar sein. Also dass eine gewisse Verlässlichkeit irgendwie auch haben. Und das gibt Orientierung.
Ja, total. Und ich glaube, auf der Erwachsenenebene, gerade auch in Beziehungen, ist auch ein Aspekt, den ich total wichtig finde, so dieses an der Grenze findet Begegnung statt. Und meine Grenze macht aus, dass mein Gegenüber mich wirklich kennenlernen und sehen kann. Und letzten Endes können diese Grenzen zu einer totalen Vertiefung einer Beziehung auch führen. Und das finde ich auch einfach eine wichtige Perspektive, die mit dabei zu haben, was natürlich nicht in jeder Beziehung automatisch der Fall ist, sondern da steckt oft einfach einiges an Arbeit dahinter, an eigener innerer Arbeit von beiden Personen und auch miteinander. Aber so wie du das vorhin gesagt hast, mit diesem, wenn man diese Erfahrung macht, wow, jemand reagiert einfach positiv auf meine Grenzen und es ist willkommen und da möchte mich jemand wirklich kennenlernen und findet das fein, auch wenn es vielleicht frustrierend ist in dem Moment, aber findet das grundsätzlich fein, dass diese Beziehung ein Rahmen ist, in dem wir beide auf unsere Grenzen achten, dann hat man ja wirklich eine total gute Basis, um sich sicher zu fühlen in einer Beziehung und in der einfach auch sein zu wollen.
Absolut. Ja, absolut wichtiger Punkt. Also Beziehung findet an der Grenze statt. Also sonst wird's so ein Kuddelmuddel, ne? Also da, ne, ich habe noch zwei Punkte, die ich gerne kurz sagen möchte. Der eine Punkt, den ich ergänzen möchte, ist, dass wenn der Kontakt nicht an der Grenze stattfindet, angenommen, zwei, die immer darauf bedacht sind, es der anderen Person recht zu machen, also Ja zu sagen. Angenommen, diese zwei treffen aufeinander und beide haben ein ähnliches Muster. Ja, dann angenommen, wir würden jetzt so aufeinandertreffen und ich würde, alles klar, ich guck mal, ne, wie sieht Martha aus? Auf was hat sie gerade Lust? Ah, wir wollen gleich zusammen Mittagessen oder sowas. Ha, die sieht aus, als würde sie, keine Ahnung, einen Salat essen wollen. Und Martha guckt mich an und denkt, oh, wie sieht Kathi aus? Was mag die wohl essen? Ah, die sieht aus, als würde sie, keine Ahnung, Pizza essen wollen oder so. Und dann schlägst du Pizza vor, ich schlag Salat vor. Aber eigentlich haben wir vielleicht beide total Bock auf Nudeln, oder? Ja, aber keiner sagt's. Und wir beide gehen irgendwie leer aus, weil wir nicht mit offenen Karten spielen. Ja, wir tänzeln so umeinander herum und versuchen, den anderen zu lesen und immer Ja zu sagen. Ja, was willst du denn? Und ne, ich will's dir recht machen. Aber wenn niemand sich zeigt, wenn niemand sagt, oh, heute habe ich Bock auf Nudeln und du sagst vielleicht, naja, nee, ich nicht, aber ist okay. Ja, also wenn, ich habe das mit meinen Kindern irgendwann eingeführt, weil wir diese Situation abends ganz oft hatten, wer möchte was zum Abendessen haben? Und ich habe ein Kind, das hat ganz oft abgewartet, bis erst das andere Kind was gesagt hat, dann ich, und dann hat das Kind so gesagt, dass es für mich am wenigsten Arbeit ist. Und das habe ich irgendwann gecheckt und dann habe ich für eine Zeit eingeführt, dass es alle auf einen Zettel schreiben. Ja, das, was wirklich geheim aufgeschrieben wird. Was will jeder? Und dann haben wir diese 3A-Pläne, also Plan A, jeweils in die Mitte gelegt und ganz selten ist es vorgekommen, dass das übereinstimmte irgendwie. Meistens natürlich nicht. Und dann haben wir geguckt, okay, was machen wir jetzt damit? Du willst, was weiß ich, du willst Nudeln, du willst Pizza, ich möchte was mit Gemüse. Und wir hatten meinetwegen noch irgendwelche Nudeln von gestern übrig oder was auch immer. Und dann sagt das eine Kind vielleicht, oh, die letzten 3 Male habe ich immer hinten angestellt, also heute habe ich keine Kapazität, meinen Wunsch hinten anzustellen. Ich will auf jeden Fall Pizza haben. Und das andere Kind sagt, stimmt, ne? Und ach, Pizza ist schon okay. Und ne, wo dann irgendwie, hey, wir können ja die Nudeln auf die Pizza machen, ja. Also wo dann geguckt wird, wo gibt's in dem Augenblick, also jeder legt Plan A auf den Tisch und wir gucken in einem zweiten Schritt, wo sind Kapazitäten gerade für Kompromisse? Und dafür, ne, das ist ein total wichtiger Prozess, das zu lernen. Ich darf meinen Plan A auf den Tisch legen und das heißt nicht, dass der unbedingt erfüllt wird, aber wir können dann gucken, auch je nach Kapazitätslage und was fühlt sich fair an, wie wir dann damit umgehen. Das können wir gemeinsam dann entscheiden. Und gleichzeitig ist es wichtig, erstmal rauszufinden, auf was habe ich denn eigentlich Lust? Ja, wenn ich so aufgewachsen bin, dass mir das immer erzählt wurde, was ich mögen muss, damit ich sicher bin. Ja, du musst Tomatensauce mögen. Alle Kinder mögen Tomatensauce. Und ich mag die aber eigentlich vielleicht gar nicht, aber ich werde dafür dann immer schräg angeguckt und ausgeschlossen oder was auch immer, dann fange ich an, irgendwann Tomatensauce zu essen und merke auch irgendwann gar nicht mehr, dass ich sie eigentlich richtig eklig finde, vielleicht. Und diesen Weg wieder zurückzukommen, rauszufinden, was mag ich denn eigentlich? Dafür braucht es eigentlich, also da braucht es einen sicheren Raum, wo man nicht von außen beeinflusst wird. Also wirklich entweder dieses, ich fahre mal eine Zeit alleine oder ich gehe alleine essen und entscheide einfach immer selber, was ich esse und gucke nicht, was andere entscheiden und was muss man hier essen, damit man dazugehört. Oder ne, wirklich eigene Entscheidung treffen, ohne dass von außen da irgendwie reingefunkt wird. Und das, manche Menschen können das am besten, wenn sie sich wirklich alleine Zeit nehmen, alleine reisen, alleine leben und wirklich dieses von außen, also immer im Außen abchecken, was muss ich mögen, um sicher zu sein. Das verhindert, dass man an die eigenen Bedürfnisse drankommt. Oder es braucht halt einen sicheren Raum, ne? Also in der Praxis zum Beispiel, wo eine Therapeutin oder ein Therapeut ist und wirklich diesen sicheren Raum mit herstellt und sagt, hey, egal, ob du jetzt Tomatensoße magst oder nicht, das ist in Ordnung.
Oder auch in Freundschaften, in denen man sich wirklich sicher fühlt und darüber reden kann, hey, da habe ich ein Thema mit und ich würde das gerne üben und können wir das hier miteinander üben, dass ich einfach, dass du mich nicht durchkommen lässt mit einem, ach ja, wie du willst, sondern mich vielleicht auch nochmal nachfragst und wir machen das beide und sagen beide und schauen dann, was wir damit machen. So.
Genau, oder wenn wir essen gehen, ne, dass nicht dieser Automatismus ist, ah, ich nehme das Gleiche wie du, dann bin ich ja auf der sicheren Seite. Ne? Natürlich darf man das Gleiche nehmen wie jemand anderes, wenn man da Bock drauf hat. Also ne, darum geht's gar nicht. Aber es geht darum, diesen Automatismus zu entlarven und wirklich nochmal zu überprüfen. Habe ich jetzt wirklich Lust auf das Gleiche, was mein Gegenüber ist? Oder habe ich Lust, das mit einer anderen Soße zu essen oder was ganz anderes zu essen? Mhm. Also da sich immer mehr ein bisschen erforschen, kann da hilfreich sein.
Ja, und aus diesen kleinen Übungen und Übungsfeldern wächst ja dann langsam auch das Bewusstsein und die Idee, vielleicht spüre ich auch in anderen Situationen, was ich da eigentlich wirklich möchte.
Ganz genau. Also ich kann dafür die somatische Achtsamkeit ja total empfehlen, weil man da wirklich so schön strukturiert auch durchbegleitet wird durch die verschiedenen Ebenen unserer Wahrnehmung. Ne? Wir können über die Körperempfindungen merken, dann zieht sich mein Bauch zusammen. Vielleicht ist das meine Form, wie mein Körper mir Nein sagt oder meine Sinneseindrücke. Ich habe einige Klientinnen in der Praxis, wo sich das Sehverhalten, also ihre Art zu sehen, verändert, je nachdem, wie sie sich fühlen. Und das ist für die ein Indikator geworden. Oder bei mir war es eine Zeit lang, habe ich einen Piepsen auf dem Ohr bekommen, wenn Situationen zu viel für mich waren. Ja, das als Indikator wahrzunehmen. Mhm. Oder über Bewegungen, wenn ich merke, ich weiche zurück zum Beispiel, kann ich auch mich vielleicht kennenlernen. Ah, das ist meine Art, wie mein Körper mir mitteilt, dass ich vielleicht Nein sagen möchte. Oder Gefühle, wenn ich merke, dass da irgendwie so eine leichte Wut irgendwie aufploppt. Oder wenn meine Gedanken vielleicht chaotisch werden und ich nicht mehr klar denken kann, weil ich merke, da kommt Stress. Ah, vielleicht ist das gar nicht so ein gutes Ja, was ich hier sage, sondern das ist irgendwie aus einem Stress entstanden. Oder wenn ich das Gefühl habe, meine Verbundenheit verschwindet. Ich habe gar keinen Kontakt mehr zu mir selbst. Ich bin nur noch beim Gegenüber. Und dann kann ich gar keine guten Entscheidungen für mich treffen. Ja, also die somatische Achtsamkeit leitet uns da wirklich total schön durch so einen Kennenlernenprozess mit sich selbst, finde ich.
Mhm. Ich finde auch, dass das ein total wertvolles Tool ist, um sich mit Grenzen und eigener Wahrnehmung zu beschäftigen. Und vielleicht können wir da auch in einer der nächsten Folgen nochmal ein bisschen mehr drauf eingehen, was die somatische Achtsamkeit genau ist und wie das funktioniert, wie man das auch kennenlernen kann. Ich würde jetzt.
Kann man in Level 1 ausprobieren? In Level 1 gibt's die Meditation, da gibt es auch eine total schöne Grenzen-Qigong-Übung von meiner Kollegin Elfriede Dinkel-Frommer. Also in Level 1 kann man direkt starten.
Den nervenstarken Tools, genau. Du, und der Mitgliederbereich ist vielleicht auch ein gutes Stichwort, nämlich für alle Menschen, die sich gerne noch weiter mit dem Thema Grenzen beschäftigen wollen würden. Denn in Level 2 und 3 ist aktuell das Thema Grenzen. Und im Moment ist einfach durch den Start des Mitgliederbereichs auch noch das Thema People-Pleasing, Unterwerfung freigeschalten, wenn ich das richtig im Kopf habe.
Ganz genau. Also im Moment kann man in Level 2 bei Nervenstark verstehen, sowohl die Videos zum Unterwerfungs- oder das, ja, den kleinen Kurs zum Unterwerfungsimpuls sich anschauen und auch den Kurs zum Thema Grenzen. Und in Level 3 gehen wir dann noch einen Schritt weiter. Da geht's, also in Level 2 wird das Wissen dazu vermittelt und in Level 3, da gehen wir tatsächlich ins Spüren, da bringen wir das Ganze in den Körper, denn ne, das Wissen ist das eine, ist ein Schritt, also das Erkennen ist das erste, dann das Wissen, auch okay, so könnte es anders sein und das sind die Mechanismen dahinter und dann, wie bekommen wir das denn wirklich in den Körper hinein, wie kann ich mein Nervensystem so verändern und so, was für Erfahrungen braucht es, damit mein Nervensystem nicht mehr in so einen Stress gerät, damit dieses Autonome demnächst anders entscheidet. Und dafür ist Level 3 bei Nervenstark verkörpern. Da geht's jetzt diesen Monat endlich los und ich freue mich schon sehr drauf, gleich mit so einem Knaller-Thema da einzusteigen.
Ja, das wird auf jeden Fall spannend. Ich freue mich auch drauf und ich würde es jetzt für heute erstmal abschließen, außer es gibt noch etwas, wo du sagst, boah, das wäre noch total wichtig in der heutigen Folge zu erwähnen.
Also ich glaube, da könnte man endlos drüber reden. Deswegen gibt's aber ja Level 2 und Level 3. Wer da neugierig drauf ist, hört entweder in die nächste Podcast-Folge rein, da sprechen wir auch nochmal über das Thema Grenzen, oder kommt direkt in Level 2 oder dann eben in Level 3.
Ja, genau. Du hast schon angekündigt, wir werden uns weiter mit dem Thema beschäftigen und wahrscheinlich werden wir uns nächstes Mal dem Thema Wut und Grenzen widmen. Dann sage ich für heute erstmal danke, Kathi. Es war ein richtig schönes Gespräch.
Und ja, ich danke dir auch, Martha.
Und danke auch dir fürs Zuhören. Dann macht's gut.
Bis dann. Tschüssi.
Das war Regulation First für heute. Wenn du magst, nimm dir doch gleich noch einen Moment Zeit, um nachzuspüren, wie du dich jetzt fühlst. Das hilft deinem Nervensystem dabei, die Inhalte besser integrieren zu können. Vielleicht klingt dir von den heutigen Inhalten noch etwas in dir nach oder es gab etwas, das ganz neu für dich war.
Und wenn du Lust hast, uns in unserer Mission zu unterstützen, dann würden wir uns echt freuen. Du kannst aktiv dazu beitragen, mehr Nervensystemwissen und Regulation in die Welt zu bringen. Abonniere gerne unseren Podcast, schreib uns eine positive Bewertung und erzähl all deinen FreundInnen, Familienmitgliedern, KollegInnen davon, also all denen, denen Regulation First auch helfen könnte, mehr Selbstregulation und Milde für sich zu entwickeln.
Danke fürs Zuhören und wir freuen uns, wenn du in der nächsten Folge wieder mit dabei bist.